Willkommen, der Sex-Podcast mit Ann-Marlene Henning. Hi in die Runde, hier sind wieder Ann-Marlene Henning und Caro Burchardt mit einer neuen Folge von Ach komm. Hallo Ann-Marlene, hallo nach Dänemark.
Hallo, genau. Du, ich hatte dir das schon in unserem Vorgespräch erzählt zu der Andropause des Mannes, dass ich gerne was vorlesen würde am Anfang aus diesem Buch, was wir empfohlen haben, der Feuerzeichenmann.
Ja, auf das hältst du ganz große Stücke. Das habe ich beim letzten Mal schon gemerkt auf das Buch, ne?
Ja, obwohl es alt ist, aber das ist einfach ein Mann, der zugibt, was er erlebt hat und selber mit sehr vielen Männern gesprochen hat, weil er nämlich Therapeut ist. Jetzt habe ich es ja auch nachgeguckt wieder. Und das finde ich so spannend, weil was will ich denn wissen als Frau, wie es einem Mann in der Andropause geht, wenn es die denn überhaupt gibt? Das ist ja hier die Frage.
Denn überhaupt gibt, aber ich, also mich interessiert es brennend. Deswegen willkommen zu Andropause Part 2. Wir starten mit einer kurzen Lesung von Ann-Marlene aus dem Feuerzeichenmann.
Das ist die Seite 8. Ja, ja, genau, da spricht nämlich der Autor, er beginnt damit. Er endet mit seinen eigenen Wechseljahren, aber am Anfang spricht er so ein bisschen genereller. Er schreibt: Als ich mit den Recherchen für dieses Buch begann, war ich skeptisch, was dieses Konzept der Wechseljahre des Mannes betrifft. In meiner 30-jährigen Tätigkeit als Therapeut hatte ich schon mit Tausenden von Männern und Frauen mittleren Alters gearbeitet. Die meisten Frauen, die ihre ersten Erfahrungen mit den Wechseljahren machten, waren sich deutlicher Veränderungen bewusst, die ganz klar auf körperliche und hormonelle Vorgänge in der Körperchemie zurückzuführen waren. Ich war mir sicher, dass auch im Körper der Männer etwas Ähnliches vor sich gehen müsse. Aber ich nahm an, dass die Veränderungen beim Mann eher psychischen als körperlichen Ursprungs seien. Ich hatte eine Reihe von Männern über die männlichen Wechseljahre sprechen gehört und mich gefragt, ob sie eigentlich nur über die Schwierigkeiten, ein Mann zu sein, lamentierten oder nur ihr verantwortungsloses Benehmen in der Lebensmitte zu entschuldigen versuchten. In einer Gesellschaft, in der sich immer mehr Menschen als Opfer betrachten, wäre die Ausrede, daran sind nur meine Hormone schuld, keineswegs abwegig. Als Therapeut habe ich aber wenig Mitleid für Männer oder Frauen, die sich über ihr Leben beklagen oder die Schuld im Verhalten anderer Leute suchen, statt sich selbst an die eigene Nase zu fassen. So, ich muss kurz sagen, das Buch ist von 2009. Jetzt kommen die letzten Zeilen. Aber nach 4 Jahren eingehender Recherchen kam ich zu dem Ergebnis, dass es bei Männern in der Lebensmitte deutliche hormonelle und körperliche Veränderungen gibt und dass Menopause bzw. Wechseljahre durchaus die treffende Bezeichnungen sind für das, was Männer im Übergang von der ersten zur zweiten Lebenshälfte durchmachen. Obwohl es immer noch Zweifler gibt, die den Gedanken an eine Menopause des Mannes genauso lächerlich finden, als spräche man von Menstruationskrämpfen beim Mann, glauben mittlerweile mehr und mehr Menschen dran, dass es diese einschneidende Lebensphase auch bei Männern wirklich gibt. So, und dann geht das Buch los.
So.
Mit seinen eigenen Erfahrungen und. Und was ich da interessant fand, ist, er ist Therapeut.
Ja.
Das heißt, er trifft die Leute. Wer geht jetzt zum Therapeuten? Ja, die mit einem Problem. Aber ich pflege ja zu sagen, die Leute sagen ja, das sind ja die Kranken, das sind ja die Perversen, das sind ja die was. Und ich sage, mein Eindruck ist, das sind die Vernünftigen.
Ja, genau. Ich finde, das ist echt jetzt der Punkt. Wenn ich das schon höre, das macht mich mittlerweile echt aggro. Also dieses Abwertende, wenn jemand therapeutische Hilfe in Anspruch nimmt, das turnt mich dermaßen ab, weil ich finde nämlich genau wie du es, ich muss es jetzt einfach mal loswerden, wie du es auch sagst. Ich finde, das ist ein Zeichen von Stärke, sich dem und auch dem eigenen Problem oder den eigenen Problemen und seinen eigenen, mir fehlt gerade das Wort so ein bisschen, Abgründen, vielleicht auch ein Stück weit zu stellen.
Ja.
So, ne? Das ist auch, hat, finde ich, für mich schon immer sehr viel auch mit Mut zu tun gehabt und etwas wagen.
Richtig.
Und es gibt doch nichts Einfacheres, als immer den Panzer rauszuholen und wumm, rüberzufahren und alles platt zu walzen. Also ich finde, das ist echt ein...
Jetzt kommt nämlich, das ist toll, dass du das sagst, weil jetzt wollte ich noch, das war ja hier dieser Autor 2009.
Ja.
Jetzt, seitdem ist ja viel mehr Forschung passiert. zu hormonellen Dingen, zum Gehirn, zur Auswirkung und so weiter. Und es gibt diese Webseite www.männergesundheit.info. Mhm. Es gibt einiges, aber da kann man sehr viel finden, auch hierzu. Und die schreiben das viel sehr vage. Also dieses, es passiert wohl einigen Männern und so weiter. Und dann sagen sie, dass Studien zeigen, dass jeder zehnte Mann Symptome wie Abgeschlagenheit, Müdigkeit, Lustlosigkeit und Verlust von Muskelmasse und vielleicht auch Lust auf Sexualität. Jeder zehnte Mann. Und dann komme ich und sage, no way. Ich bin ja selber Statistikerin, Psychologiestudierende, wir machen sehr viel Statistik. Und ich habe das schon gesagt und ich sage es jetzt nochmal, es geht darum, wer wie fragt.
Ja, genau, das hattest du ja letztes Mal erklärt mit den qualitativen und quantitativen Umfragen, ne? Und dass die da an der Stelle, wenn es um so Lebensphasen geht, eine qualitative Umfrage, also sprich, dass die Fragen weniger offener gestellt werden, ne? Dass man dann auch vielschichtigere Antworten natürlich bekommt. Also sonst ist es natürlich immer schnell zu sagen, ja,
ich habe nichts,
Nö, ich hab nichts.
Also, weil wenn ich gucke, Caro, jetzt müssen wir aufpassen, aber wenn, weil, wie gesagt, er ist Therapeut, der Autor. Ich bin Therapeutin und ich habe auch Kollegen, also mein Kollege auch Michael Stenz, der ja geschrieben hat, ich sag ja immer, klappt's noch oder steht's noch, das Buch. Weißt du noch, wie es heißt? Ich verwechsel das immer.
Klappt's.
Ja. So, wir wissen alle, dass es sehr viele Männer sind. Und jetzt könnte man ja sagen, ja gut, jeder zehnte Mann geht dann in die Praxis. Jetzt würde ich aber frech sagen, okay, dann nehme ich meinen Bekanntenkreis.
Ja.
Und dann nehme ich die Männer, mit denen ich selber Sex hatte. Mit denen, die Männer in dem Alter, die um mich herum sind. Dann können immer noch Leute sagen, ja, du begibst dich ja mit lustigen Männern oder mit depressiven Männern und so weiter. Aber ich kann nur sagen, das ist nicht jeder Zehnte. Im Gegenteil, es sind viel, viel mehr.
Was würdest du schätzen?
Naja, ich würde sagen, 8 aus 10 merken was und Probleme hat bestimmt jeder Zweite. Oder jeder Dritte, aber jedenfalls nicht jeder Zehnte. Das ist so viel verbreiteter, als viele Leute denken. Die denken nur, die haben einen Burnout, die gehen in die Klinik, die machen ein Sabbatjahr, die machen alles Mögliche, aber es ist was anderes, glaube ich.
Ja. Also würde ich fast auch so, wenn ich jetzt mich in auch so umgucke in meinem engeren und weitläufigeren Bekanntenkreis, das sind ja auch alles so, sage ich mal, Menschen zwischen 40 und 50, würde ich das auch voll unterstreichen.
Ja.
Und das ist ein bunter Querschnitt. Also das ist jetzt auch nicht so, wie du sagst, ja, die umgibt sich jetzt nur, weil sie vielleicht auch selbst irgendwie da therapeutisch interessiert ist und viel reflektiert und mit. Das ist ganz bunte Mische. Also sowohl beruflich als auch.
Genau.
Ja.
Aber wir müssen ja keinem Mann was einreden, was er nicht hat. Darum geht's mir nicht, sondern mir geht's um was ganz anderes. Mir fällt gerade ein, meine Freundin damals in der 2. Klasse oder sowas, 2. bis 6. Klasse, da wohnte ich in Hillenstedt. Und da gab's diese, ich glaube, ich habe sie schon mal erwähnt, jedenfalls steht es auch in Liebespraxis in meinem Buch, die wusste zum Beispiel nicht, dass es Menstruation gibt. Und plötzlich blutet sie, weißt du, in der Toilette, in der Pause, in der Schule.
Ja.
Und sie dachte, sie ist todkrank, hat Krebs oder irgendwas. So, ich wusste aber, was es ist. Meine Mutter hatte mir das erklärt und danach war sie plötzlich nicht mehr todkrank, sondern hatte was Hormonelles, was bei jeder Frau ist. Das möchte ich gerne übertragen, dass wenn Männer das ablehnen und nicht glauben, dass es das hier gibt, dass sie dann natürlich denken, irgendwas anderes stimmt nicht. Warum sind sie so müde? Ja. Warum, das muss der Beruf sein, das muss meine Beziehung sein. Also Tatsache ist, dass die, also nicht wie bei der Frau, dass die Hormone ja so krass fallen, sondern über längere Jahre und dass am Ende etwas fehlt, was vorher da war. Und das ist bei vielen Männern, sage ich jetzt, was macht.
Ja.
Und dann ich finde, das ist so verheerend, wenn warum, ich kann auch andersrum fragen, warum bringen sich mehr Männer um in der Lebensphase als Frauen? Warum trinken viel mehr Männer als Frauen in der Lebensphase? Also wir müssen ja auch niemanden überzeugen. Als Sexualtherapeutin möchte ich nur, dass es ernst genommen wird und dass ein Mann sich damit beschäftigen darf, ohne als schwach zu gelten.
Genau, ich wollte gerade sagen, also es geht darum, so ein bisschen auch für die Thematik zu sensibilisieren, dass es das durchaus gibt und das vielleicht auch einfach wie bei der Frau auch. Ich meine, die Wechseljahre, das ist jetzt auch nicht unbedingt bei Frauen was so positiv belegt ist, sondern eher auch ja. so mit negativen Erlebnissen verbunden ist, aber was irgendwie ein Stück weit natürlicher ist, weil es als Thema auch viel präsenter ist als jetzt, sage ich mal, die Andropause bei Mann. Frauen, würde ich auch sagen, tendenziell sprechen da viel mehr drüber. So, ja. ne? Es ist irgendwie ja. viel mehr in der Öffentlichkeit, aber ich finde, warum, also ich finde das auch gar nicht verwerflich, es ist irgendwie eine natürliche ja. Phase, die zum Leben dazugehört einfach, ne? Die auch auf eine Art und Weise herausfordernd ist natürlich und ja. vielleicht auch nicht unbedingt ja. das, was man sich, worauf man sein ganzes Leben wartet.
Aber, nee, genau.
Aber es jetzt ist einfach ein natürlicher Prozess.
Jetzt hat dieser, was ich gerade vorgelesen habe, der sagte ja, die Menopause des Mannes. Und das ist irgendwie ja, das Wort ist ja auch Quatsch, ne? Weil das ist, der Mann yeah. hat ja gar keine Menses. Und schon bei der, nee, genau. bei der Frau stimmt es, dass ihre Menstruation vorbei ist, aber nicht, sie hat ja auch keine Pause, keine Hormonpause. Nee. Aber Andropause bedeutet tatsächlich Ende des Mannsein.
Okay, das ist aber hart.
Ja, so, aber.
Wenn man es so übersetzt, ja.
Also ich sage jetzt, ja. es ist kein Pendant zum Klimakterium. Weil er kann mhm. weiter zeugen, wenn es auch ein bisschen schwieriger wird. Die Spermienqualität ist ein bisschen schlechter meist. Und aber es ist das Ding ist, Caro, was sagst du dazu? Andropause, Ende vom Mann sein, Ende Mann. Also ja. das ist doch genau das, was so verunsichert, oder?
Ja, das war ja gerade meine Reaktion schon. Das klingt hart. Also das klingt ja total hart. Und dann klingt es natürlich auch nach was, wo ich mir vorstellen kann, das will Mann nicht haben. Ne? Ja. Also das, da will ja. sich ja keiner mit auseinandersetzen, das Ende des Mannseins. Was bleibt denn dann noch dahinter? Was bin ich denn dann, ja. wenn ich kein Mann mehr bin?
Und jetzt
das ist ja fast wie ein Auflösungsprozess.
Ja, richtig. Und das ist so, fühlt sich das ja auch für viele an. Aber jetzt kommt es ja, denn anstelle von Ende Mann, sondern welcher Mann sollte, das fragen wir in unserem Buch, in meinem Männerbuch, wo ich auch ein paar Überschriften am Ende gerne vorlesen würde, dass was da Inhalt des Buches ist, was ich ja mit Mann geschrieben habe, da ist ja die Frage, welcher Mann bin ich jetzt?
Ja, genau.
Und nicht, ich bin kein Mann mehr und werde jetzt zu einem verweiblichten etwas oder jetzt weine ich immer mit meiner Frau und stricke jetzt Topflappen. Ich war ja, weißt du noch, ich war mal in der Talkshow, da muss man sich im Kölner Treff mit Bettina, da fragt man sich, wie interessant, ich fand es wirklich interessant, aber warum ist das interessant, wenn plötzlich zwei häkelnde Polizisten in der Talkshow sind, weil sie häkeln?
Ja, die waren da, ne?
Ja, das war ja Männlichkeit pur, Polizisten. Und sie häkeln. Also da muss man sich überlegen, in welcher Gesellschaft ist das wirklich eine Nachricht wert, dass zwei Männer häkeln? Ja, ist es aber.
Das ist schon speziell. Ja. Das ist auf jeden Fall eine interessante und ungewöhnliche, vermeintlich ungewöhnliche Mischung.
Richtig, weil Männlichkeit immer in Frage gestellt wird.
Ja, das stimmt. Das ist so, obwohl es ja eine Zeit lang auch diese sehr coolen Jungs, ich glaube, das waren so Snowboarder oder so, die dann so Mützen selbst, kannst du dich an die erinnern? Ich weiß gar nicht mehr, wie die jetzt hieß. Die haben so Beanies selbst gehäkelt und da war Häkeln auf einmal total en vogue.
Das waren diese hier auch, die haben Mützen gehäkelt. Ich habe jetzt eine von Polizisten selbst gehäkelte Wintermütze, habe ich unten im Keller liegen.
Ja.
Die ist super.
Ach guck, ja, siehst du, ganz ähnlich. Ja, und das war irgendwie bei diesen Snowboard-Typen, weil die... Das war irgendwie gar nicht so, hatte gar nicht so typisch weibisches irgendwie, das war sogar ganz, ganz cool. Also das ist halt immer die Frage, wie man Männlichkeit definiert. Ne?
Das meine ich gerade, da ist es bei Männern immer, eine Frau kann tough sein, gut, die hat lange angeeckt, so eine wie ich, du bist aber auch hart oder du bist so. Genau, aber Männer mit weiblichen Eigenschaften, das sind gleich Warmduscher.
Ja, Warmduscher, Waschlappen, Weicheier, ne? So was, da fällt einem gleich so ein ganzer Strauß von nicht so netten Wörtern ein. Das ist so.
Ja. Und deswegen,
so ein Mann,
wenn
der
du
muss
als
so
Mann
mit Holzfällerhemd und Axt, die Axt schwingen im Wald, ne? Am Hackeklotz.
Und wenn du jetzt sagst, oh, übrigens, ich kann so schlecht schlafen jetzt. Also ich wache immer nachts auf und ich muss 6-mal zur Toilette, ist das männlich?
Tja.
Ja.
Ich mag das jetzt gar nicht beantworten.
Ich glaube, da sind wir, wenn wir
aber
das
so
hier
ist
diskutieren.
Ja. Das ist es wirklich. Ja, und dann ist es auch irgendwie nachvollziehbar, warum da so eine ablehnende Haltung entsteht und nicht so, kein Wille da ist, das zu thematisieren größer, ne? Sondern irgendwie da auch so eine also da ist ganz schnell klar, warum da so ein innerlicher Kampf entsteht.
Ja,
also
das meine ich.
Das ist ja, als ob so zwei Kräfte irgendwie kollidieren. So einmal diese weibliche Seite mit der männlichen Seite und dann ist das schwer, das übereinzubringen.
Und ich habe das Gefühl, zum Glück, bei jungen Männern, also so vielleicht 20 oder 30, vielleicht bis 35, die sind ja dann so von Müttern wie ich erzogen und die haben auch die Bücher gelesen, wenn ein Buch gelesen wurde, wo sowas erwähnt wird. Dass die, das habe ich auch öfter gesagt, dass sie das nicht so schlimm finden, wenn jemand weicher ist oder was weiß ich, einen ungewöhnlichen, also einen typischen Frauenberuf haben möchten oder so. Also klar, es gibt auch da wieder, wird ganz schön gehänselt. Ich habe auch Väter in meinem Alter, die sagen, ich habe meinen Sohn immer noch hart erzogen, weil ich ihm sonst keinen Gefallen tue, weil er dann doch schlechtere Karten hat. Wenn ich ihm dazu erziehe, dass er doch auch mal eine Träne kneift oder so.
Ja. Naja. Aber du hast recht. Also wenn ich jetzt gerade mal so überlege, auch bei also den jüngeren Männern, die ich so kenne, ne, also ich sag mal so, die jetzt vielleicht so um die 30 sind oder so, die sind im Schnitt ein bisschen anders drauf. Also die sind auch, da ist auch einfach so, dieses Frauenbild hat sich auch nochmal sehr verändert und dann diese Vereinbarkeitsfrage, auch was so Betreuung der Kinder angeht und so junge, also da sind viele junge Väter, die sich auch da schon das viel mehr einbringen, ohne dass sie das Gefühl haben, oh, ich mutiere hier jetzt gleich zur Mutter. Also ich meine, und selbst wenn. Also du weißt, wie ich es meine.
Das ist aber jetzt auch, da bringen wir das jetzt so an einem Ort hin, jetzt wo es auch hingehört, meine ich. Nämlich, wenn du guckst, mehr Männer laufen mit Kinderwagen durch die Gegend, haben ihren Sohn auf der Brust, was früher in den 50ern ein No-Go wäre.
Absolut.
Aber jetzt machen sie das. Aber jetzt komme ich und sage, wieso ist das möglich? Ja, weil es auf politischer Ebene zum Beispiel möglich gemacht wird, jetzt, dass Männer auch ihren, wie heißt das nochmal, das Wort vergesse ich immer, alte Dänin, wie heißt das, wenn du ein Kind kriegst, dass du auch als Mann,
Erziehungsauftrag?
Wo du als Mann bezahlt zu Hause bleiben kannst, so wie die Frauen.
Ach so, Vätermonate. Elternzeit.
Ja, Elternzeit, danke.
Ja.
Väterzeit, auch wenn die Zahlen noch zeigen, die Frauen machen es häufiger und länger oder er macht das, wenn sie auch zu Hause ist. Aber solche Dinge werden ja wichtig, dass man das überhaupt kann als Vater und auch vom Chef nicht schräg angeguckt wird, weil er es vielleicht selbst gemacht hat. Und solche Dinge verändern sich und die müssen sich verändern. Wir müssen da über Menschen sprechen und nicht über Frauen und Männer. Es könnte ganz, ganz viel mehr Männer geben, die gerne zu Hause wären. Und ich zum Beispiel habe das als Frau sowas von ungern gemacht. Ich wollte nur noch wieder arbeiten und ich liebe meinen Sohn und ich bin gerne mit ihm zusammen, aber ich konnte nicht mehr. Also ich wollte nicht zu Hause rumgehen.
Ja, fertig. Das ist so, sind so wirklich alte, verkrustete Strukturen, die ist wirklich, das ist unglaublich zäh, die abzulegen. Aber es ist gut, dass sich da politisch auch ein bisschen was tut und dass da viele irgendwie starke Frauen jetzt auch irgendwie unterwegs sind, die sich da für Gleichberechtigung einsetzen, dass da irgendwie nochmal am Ehegattensplitting und so auch gedreht wird, dass es einfach Vätern auch möglich gemacht wird.
Ja, auch leichter gemacht wird,
Leichter gemacht wird. Aber ich finde trotzdem, also ich kenne ganz viele Beispiele, wo es einfach auch noch so im Arbeitsleben total verpönt ist und wo noch diese alten Macho-Sprüche kommen und das auch so im familiären Kreis, das war dann irgendwie der Vater, der zu Hause geblieben ist, der war dann Doc Holliday und so, ne? Also der hat sich die Elternzeit mit seiner Frau geteilt, kam überhaupt nicht gut an beim älteren Chef und also da gibt's noch so viele Beispiele, wo so viel Luft nach oben ist, aber das macht halt auch ganz viel aus, glaube ich, wie man dann später diese Phasen, ne, der
so
Wechseljahre
so erlebt. Ist es. Genau. Weißt du was? Ich lese mal das vor, was ich zum Ende hinlesen wollte, auch wenn wir ein bisschen Zeit haben, aber da sind wir mittendrin gerade, Caro, weil das ist so, denk mal dran, das Buch ist von 2009. Und jetzt frage ich in die Runde, während ich das lese, was hat sich da getan? Weil jetzt bin ich gespannt, was du sagst danach, weil das ist so eine dreiviertel Seite. Also das ist nämlich der Autor...
Ich werde ganz intuitiv antworten, weil ich kenne es auch noch nicht, die Passage.
Nee. Das ist so drei Viertel durch das Buch. Da kommt, bringt er da guckt er sich das alles ein bisschen an. Naja, warte mal. Also, da sagt er, ich glaube, dass Männer im zweiten Erwachsenenalter keine Erfüllung finden werden, wenn sie ausschließlich an ihrer dynamischen Rolle, die ihnen in der ersten Lebenshälfte gute Dienste geleistet hat, festhalten. Sie werden ebenso wenig Erfüllung finden, wenn sie ihre männliche Seite verleugnen, ihrem Partner ähnlich werden und versuchen, so nette Jungs zu sein. Und alleine schafft man es auch nicht. Männer brauchen andere Männer, wenn sie in der zweiten Lebenshälfte erfolgreich sein wollen. Und dann geht er, redet er über die dynamische Frau und der magnetische Mann. Das überspringe ich kurz, weil dann kommt, ich habe festgestellt, dass die Frauen heutzutage, also 2009, keine Sympathie haben für säuselnde Männer, die ihre männliche Identität nicht finden können und hoffen, dass die Frauen schon für sie sorgen werden. Die Mutterinstinkte einer älteren Frau können durchaus noch wachgerufen werden, wenn ihre erwachsenen Kinder oder Enkelkinder in Gefahr sind. Wenn Freunde Hilfe benötigen oder in der Gemeinschaft eine starke Beschützerin gebraucht wird, ihren Ehemännern und Partner gegenüber neigen sie jedoch eher dazu, ihre Dynamik herauszukehren. Sie können die Zähne zeigen und durchaus auch härtere Seiten aufziehen. Sie haben nicht sehr viel Geduld mit Männern, die sich ihrer Männlichkeit nicht sicher sind und sich verhalten wie große Jungs oder verschreckte Kinder. Und jetzt kommt der Satz, ich wollte dich fragen zu diese Sache mit den, ja, wie sagt man, bitchigen Frauen. Aber jetzt kommt der letzte Satz. Hm. Das ist auch der Grund, warum ich seit 8 Jahren in eine Männergruppe gehe, wo ich für den Rest meines Lebens zu bleiben gedenke.
Sehr gut.
Na, ja. Das ist genug mit dem Buch hier. Aber was sagst du dazu, zu dieser...
Männergruppen sind bestimmt super, aber dann muss es auch irgendwie effektiv genutzt werden und nicht nur zum Trommeln die ganze Zeit. Also wenn man es wirklich auch für sich nutzt und dann auch diese, sage ich mal, vermeintlich unangenehmen Themen auf den Tisch bringt und diskutiert, dann hat man da sicherlich auch sehr viel von.
Da kann ich jetzt nur sagen, zum Glück bin ich nicht dabei und ich hoffe, die Männer wissen selber, was sie machen und da dürfen wir uns ja gar nicht einmischen. Das ist ja das Geile. Dann sollen Männer das machen, was sie wollen.
Männergruppe hin oder her, aber wenn man da natürlich beisammensitzt und sich zusammen einen in die Tasche lügt, dann ist es auch wenig, dann ist es zwar lustig.
Ja, du hast so deine Vermutung, aber das ist nämlich das Interessante. Was weiß ich, ob Männer dann doch auch darüber sprechen heute, weil es gibt mehr Literatur, mehr Webseiten dazu, mehr alles, dass Männer jetzt auch mit mehr Tatsachen und Wissen miteinander sprechen können zu diesen Dingen. Und was für eine Entspannung. Also das ist so wie eine Frau, die sagt, oh mein Gott, ich kann nicht kommen und jetzt kann ich mit 5 anderen sprechen darüber, wie schwer es ist und was es macht, wenn ich noch nicht gelernt habe, einen Orgasmus auszulösen. Was für eine Entspannung, wenn ein Mann sagen kann, ja übrigens, also meine Erektion ist auch nicht mehr so hart, wie die war. Ja. Aber ehrlich gesagt, ich habe gar kein so ein großes Problem mit. Und ein anderer sagt, naja, ich schon, aber zum Glück gibt's ja Viagra. Das funktioniert aber bei mir nicht. Cialis nehmen und so. Was? Ach wie? Ja. So, bitte.
Und genau diese, das wäre jetzt mein Angebot und meine Rückmeldung dazu, genau diese. Also ich finde mich in dieser, wie hast du es gerade genannt, bitchy Frau, die er das skizziert hat, finde ich mich jetzt nicht wieder. Weil ich würde genau diese Authentizität, die du gerade beschrieben hast, die finde ich sehr attraktiv.
Ja, und weißt du was? Jetzt komme ich
und
mit, wieder
ich,
mit Klienten.
Und das würde ich überhaupt nicht... Ja, nein, jetzt komme ich mit irgendwie abstoßend empfinden.
Nein, aber jetzt komme ich mit Klienten. Das sind die kommen. Die haben Probleme.
Ja.
Deswegen kommen sie. Und deswegen, das muss ich dann wohl auch sagen, sind das öfter diese Männer, die ich gerade vorgelesen habe, die ihre Männlichkeit, die neue, nicht gefunden haben. Und da sehe ich tatsächlich diese Frauen, die sind unheimlich hart. Die zeigen kein Verständnis dafür, die wollen einen Mann neben sich. Der ein Gegenüber ist, der sparen kann. Wie heißt das? Sparingsverhalten? Heißt das also, wie heißt das? Das
so ein Sparingspartner, wie beim Boxen oder was?
Genau. Ja, okay. Ein Mann, der auch seine Meinung sagt, der weiß, wer er ist, der kann auch weich sein, wie du sagst. Defizite haben. Hauptsache, er steht dazu. Und diese Frauen, die sind super hart. Entmännlichen, also demaskulisieren ihn noch mehr. Ja, also ein Mann, der in seiner Unsicherheit ist und dann so eine Frau neben sich hat, die sagt, auch reiß dich doch mal zusammen und können wir auch mal vögeln und so. Aber die sitzen bei mir natürlich sehr oft.
Na gut, das ist natürlich dann eine ganz unglückliche Dynamik irgendwie. Ne? Das ist eine Abwärtsspirale, das ahnt man schon.
Ja, aber das muss ich
sagen. Ja, aber gut, das ist dann vielleicht, ich weiß nicht, wie da von welcher Altersgruppe du da so sprichst, vielleicht ist das dann tatsächlich auch schon ein bisschen eine Generationenfrage, weil ich bin jetzt irgendwie Anfang 40, naja, Mitte 40 dann schon fast. Und ich finde mich dann, muss ich sagen, ich weiß nicht, ob ich da auch für meine Generation sprechen kann oder ob ich da einfach anders bin, das kann ich schwer einschätzen, aber ich empfinde mich da überhaupt nicht drin wieder, weil also ich und auch die Leute, mit denen ich mich umgebe, da ist Authentizität wird immer als besonders attraktiv empfunden. Ich glaube, dieses sich in die Tasche lügen und irgendwas vorgaukeln, was nicht ist, das finde ich zum Beispiel ist irgendwie was mich eher verschreckt.
Und bist du denn auch mit gleichaltrigen Männern bevorzugt? Also nicht bevorzugt, sondern aus der Stelle, wo du gerade sprichst, du bist mit gleichaltrigen Männern zusammen. Ja, aber dann glaube ich auch, dass es die anderen, das, was du nicht wiederfindest, dass es eher an meiner Generation ist. Männer, die Mitte 50, Mitte 50 bis 60, weil da war es auch die ganze Sozialisierung von Jungs noch härter als heute, nämlich zeigt keine Blöße, bestimme, ziehe durch, Männchen, ein Mann weint nicht und so weiter. Das war auch mehr als heute.
Ja, und das kommt, das hat auch viel damit zu tun, aber das ist auch wieder eine Generationsgeschichte, wie man erzogen wurde, ne, diese üblichen Sprüche, ich meine, die kenne ich jetzt auch noch.
Ja, aber das meine ich gerade mit Sozialisierung, das ist also das ist Erziehung.
Genau, also ich überlege nur gerade, weil tatsächlich diese Sprüche, diese typischen, die, ne, ein Indianer kennt keinen Schmerz und dieses reiß dich jetzt mal zusammen, das kenne ich auch, also das ist schon auch was, glaube ich, was in meiner Generation noch durchaus auch zur Prägungsphase gehörte, diese Sprüche. Aber nichtsdestotrotz hat man irgendwie es geschafft, sich da, also es gab einen Wandel irgendwie davon frei zu machen.
Auch. Der ist dabei.
Ich erziehe meine Kinder auch nicht so. Also das sind, oft wiederholt man diese Sprüche ja, die man als Kind irgendwie immer wieder gehört hat.
In jedem Fall.
Muss ich sagen, da hat sich irgendwie ein Wandel vollzogen. Das ist irgendwie nicht mehr so extrem.
Und das sind ja auch die Signale der Gesellschaft, die beginnen zu wirken. Und die Gesellschaft, wer ist das? Ja, das sind ja zum Glück mehr Frauen als früher. Also Frauen und Männer. Also dass die weibliche Seite und Energie auch eine Wirkung bekommen darf. Also wenn mehr Chefinnen da sitzen, dann können auch mehr Frauen sagen, übrigens Beruf und Job muss vereinbar sein. Oder wir müssen das Gleiche verdienen. Und diese Sachen, die kommen ja auch jetzt. Aber weißt du was, ich muss einen frechen Spruch machen jetzt. Weil ich gerade an meine Masterarbeit denke mit dem weiblichen Genital und dass ganz, ganz viele von diesen Studien zu dem weiblichen Genital von Professorinnen gemacht wurde. Mhm. Also dass die ja früher da gar nicht gewesen wären, weil Frauen ja vor ein paar 100 Jahren nur eher gerade noch nicht studieren durften oder in der Schweiz auch bis in den 90ern nicht wählen durften, einige Kantone oder wie die heißen Kantons. So, und jetzt überlege ich gerade, der freche Spruch ist, wenn es möglich ist in der Gesellschaft so lange zu glauben, dass es ein Jungfernhäutchen gibt, was es definitiv medizinisch belegt nicht gibt, was geschlossen ist, wo man durchstoßen muss, und dass Frau da unten eigentlich nichts hat, dass sowas wie ein weibliches Genital entfernt wird aus Anatomiebüchern, das ist ja interessant. Der Frau sie kriegt ein Häutchen und wird irgendein Wert da unten abgesprochen. Was ich überall lese, ist, für die Andropause, da ist der generelle Tenor, sowas haben die Männer nicht. Also das passt total. Die Frau kriegt dieses beschissene Häutchen, sie hat unten nichts und die Männer haben natürlich sowas Schwaches wie die Andropause auch nicht. Und ich war überrascht.
Das setzt sich fort.
Ja, und ich will es nur sagen, ich habe jetzt recherchiert ein bisschen wieder, weil das Buch ist ja alt, ich habe geguckt und tatsächlich lese ich immer wieder, ob es das gibt und nur jeder zehnte Mann und der Mann kann ja.
Habe ich auch gelesen.
Ich finde es nicht in Ordnung. Das ist wieder unsere Gesellschaft, das ist ein Patriarchat. Jetzt werde ich einfach jeden Mann raten, der sich in der mittleren Phase seines Lebens merkt, er baut ein bisschen ab, dann würde ich einfach sagen, beginne dich damit abzufinden und damit auseinanderzusetzen, weil ich der Meinung bin, ich als Mensch und ich als Sexologin, die viele Männer sehe, es gibt da was. So, und jetzt halte ich mich raus. Das kann jeder jetzt selbst überlegen, aber dann weiß man zumindest, wer möchte, kann was finden und kann sich damit auseinandersetzen. Und dann wissen wir vielleicht in 10 Jahren, Caro, ach klar, gibt's die Andropause.
Ja, du hattest beim letzten Mal, fällt mir gerade noch ein, das ist jetzt ein bisschen bei unserer Geschlechterdiskussion vielleicht zu kurz gekommen. Für die Männer, die da sich das eingestehen, sage ich mal, und festgestellt haben für sich, da passiert was so, dass wir da heute noch Lösungsansätze auch präsentieren, wie man damit, also wenn man es dann für sich angenommen hat und all das festgestellt hat, auch diese Probleme, die damit einhergehen, bei sich wahrnimmt, ne? Also du hast ja letztes Mal aufgezählt, so typische Merkmale, die durchaus denen auch in den Wechseljahren der Frau ähnelten, dass es da auch für die Männer natürlich genauso wie für Frauen Lösungsansätze gibt. Ich glaube, eine gute Idee, was ich gerade dachte, ist immer, als wir auch dieses Authentizitätsgespräch geführt haben, ist immer ehrlich drauf zu schauen, das irgendwie ein Stück weit auch anzunehmen, vielleicht auch mit einem gewissen Witz drauf zu gucken, ja, mein Gott, dann steht da halt nicht mehr so doll, aber habe ich jetzt auch mal gesagt, das ist dann halt so, kommen auch wieder andere Zeiten oder dann mache ich halt was dagegen, aber was gibt es für Möglichkeiten? Vielleicht kannst du noch so ein paar Lösungsansätze präsentieren.
Also das Allerwichtigste, was für viele Männer ja sich ändert, ist ihre Erektion. Und da gelten ja die gleichen anderen Dinge, die wir immer wieder besprochen haben. Mehr Wissen über deinen eigenen Körper und wie du deinen Körper beim Sex einsetzt. Das ist ja ein Riesenthema. Aber viel, viel wichtiger, und das wird komplett unterschätzt, und deswegen will ich ja mein eigenes Buch empfehlen, was ich mit dem dänischen Arzt Jesper Bay Hansen, ein Freund von mir, geschrieben habe. Und das heißt ja nicht ohne Grund als Untertitel, es heißt ja Männer, aber der Untertitel ist Körper, Sex, Gesundheit. Mhm. Und wenn ich jetzt lese, das wird so unterschätzt immer, das ist erst in den letzten Jahren viel, viel mehr in der Presse, es gab einen Männergesundheits Tag und da gab es, ich habe so ein Buch vorgestellt von 400 Seiten von Wissenschaftlern geschrieben und so weiter in der Merseburger Hochschule und da ist es einfach klar, dass sich da mit dem Thema mehr beschäftigt wird heutzutage. 2019 und 20 war das. Und in meinem Buch, wenn ich das so lese, das Kapitel, was ich meine, ist Kapitel 6. Mein Buch geht ja unser Buch über ein Männerleben. Also da kann man vieles finden und das hier ist ja das mittlere Lebensabschnitt und da kommt das Kapitel Glied gesunder Lebensstil und das ist Potenz, Leistungsangst und Probleme mit der Erektion. Das ist zwar, aber jetzt, was steht denn in dem Kapitel? Pflegen Sie Ihre Potenz oder messen Sie Ihren Bauchumfang, nicht Ihr Glied. Und hier, was gut für die Potenz ist, ist auch gut für Sie. Stress und Schlafstörungen, na klar kommt das jetzt, wenn wir recht haben, dass es diese Phase gibt. Ne? Bringen Sie Ihre Kanone in Stellung.
Feuerfrei.
Genau. Nein, diese Themen, alles, was jetzt kommt im Alter, da ist es einfach wichtig. Wie ernährst du dich? Bewegst du dich? Und wie bist du psychisch drauf?
Ja.
Generell. Absolut. Und das sind die Dinge, die Männer ihr Leben lang nicht lernen. Die Frauen lernen das eher, weil das Schönheitsideal anders ist. Ernähr dich gut und bewege dich und so weiter, weil Frauen so über ihren Körper beurteilt werden. Das kann auch schlechte Seiten haben, aber die sind eher bewusst, wie esse ich. Ich mache Sport und ihre psychische Verfassung ist schon seit eh und je Thema. Weil die Menstruation eben alles umwirft und man auch traurig sein kann. Aber für die Männer ist es neu. Und die Studien zeigen einfach, wer eine positive Lebenseinstellung hat, sich selber physisch, psychisch kennt, besser mit verschiedenen Einschläge oder mit Phasen im Leben und in der Liebe umgehen können. Und deswegen spielen auch diese psychologischen Dinge in unserem Buch so eine große Rolle, weil es lebensverlängernd ist.
Ja, Resilienz, ne, an dieser Stelle auch wieder.
Ja.
Ja, das ist absolut.
Und da brauchen Männer dann auch eine Taille. Weil tatsächlich Männer mit dem Riesenbauch, die sind weniger resilient. Die haben die falschen Hormone sausen durch ihr Körper oder die schlechteren. Und die fühlen sich schlecht, die bewegen sich nicht. Und dann bist du weniger resilient. Mit allem, wenn dir irgendwas passiert, eine Diabetes, eine andere, eine psychische Krise, eine Todesfall in deiner Familie, whatever. Du bist weniger gut gerüstet, wenn du dich abschlaffen lässt, sage ich jetzt. Mehr Potato, Couch-Potato, nicht Bewegung und deinen Körper nicht pflegst und deinen Geist nicht pflegst. Und das führt jetzt, also wow, wo führt das denn bitte hin jetzt? Ja, aber nicht ohne Grund gibt es die neuen Studiengänge positive Psychologie und also diese ganzen Sachen, das macht was, wie du deinen Geist und deine Art, das Leben zu sehen, handhabst. Und das hat immer mit Selbstbewusstsein zu tun. Finde dich, spüre dich und so weiter. Und das ist der beste Ratschlag. Beginne dich mit dich selber auseinanderzusetzen.
Würde ich auch so komplett unterstreichen bei allem, was ich beobachte und erlebt habe. Und du hast aber letztes Mal auch angedeutet, dass es auch, weil das ja auch was mit den, also das hast du jetzt mehrfach ja schon erzählt, mit den Hormonen oder mit einer Veränderung des Hormonspiegels zu tun hat, auch die Wechseljahre beim Mann, dass man hormonell da auch ein bisschen, auch Männer ein bisschen eingreifen könnten.
Kann man auch, aber wie immer ist es so, bei einigen hilft es, bei anderen nicht. Das ist genau das Gleiche. Erst man weiß nicht, wer leidet unter was und was ist es wirklich. Und tatsächlich gibt es zwei Riesenrichtungen in der Wissenschaft, Leute, die die Testosteronsubstitution, also die Testosteron geben und die nicht geben. Dann gibt's Leute, die, also die allgemeine Medizin meint, dass das Prostatakarzinom, also der Prostatakrebs, ich sag's anders und einfacher ausgedrückt, einige meinen, dass es zu hohes Testosteron ist, was das auslöst. Andere meinen, dass es zu niedriges Testosteron ist. Und entsprechend werden auch behandelt. Also da gibt es verschiedene Richtungen. Und schon hat man die gleiche Problematik wie bei der Frau. Traue ich mich, das zu nehmen und wirkt es überhaupt?
Ja, da musste ich auch gerade dran denken. Ja, das ist ganz ähnlich. Aber da gibt's auch, kann man sich auch schlau machen und es gibt mit Sicherheit auch Ärzte, die sich da auf dem Gebiet, was die Männer anbelangt und Hormontherapie gut auskennen.
Ja,
also wenn man merkt, man kommt so gar nicht in Ruhe und beherzigt all das, was du gerade schon empfohlen hast, nämlich irgendwie eine gesunde Lebensweise.
Ja, viel, genauso wichtig.
Selbstreflexion.
Genauso wichtig. Ja. Nee, also genauso wichtig zum Beispiel nicht zu rauchen und richtig sich zu ernähren und gut zu schlafen und schon geht's rein. Wenn er die gleichen Symptome hat wie die Frau und nicht schläft, weil er zum Beispiel 5 oder 6 Mal zur Toilette muss, weil seine Prostata vergrößert ist, was übrigens bei fast allen Männern der Fall ist, wenn sie alt genug werden. Also wenn alle 90 Jahre alt werden, haben alle eine zu große Prostata, gutartig vergrößert bei den meisten, also bei den meisten, also kein Krebs, aber es drückt auf die Harnröhre. Und schon kann ein Mann, wenn er schnarcht oder so oft zur Toilette muss, unausgeschlafen sein. Und das ist ungesund. Ja. Also auch da, das Schnarchen, da hat wieder auch die Leibesfülle was zu sagen. Also wir kommen nicht davon weg. Gesunder Lebensstil ist gesünder.
Mangelnde Selbstreflexion und schlechter Schlaf, glaube ich, hängen auch sehr unmittelbar zusammen. Ne?
Ja.
Dann arbeitet das nachts das Hirn auf Hochtouren. Das ist auch so ein Klassiker, glaube ich.
Jetzt reden wir auch schon sehr lange. Glaubst du, die Leute sind noch dabei?
Ja.
Weil wir sind jetzt
ich glaube schon
anders, weil das ist jetzt wirklich, jetzt artet das ja, es ufert aus. Aber das ist wichtig, weil das sind die Themen, die dazugehören, wenn es sowas gibt in dem Alter.
Absolut.
Weil das merke ich selber, man nimmt zu, die Gelenke tun weh, alles ändert sich plötzlich körperlich und man schläft dann schlechter, wenn man nichts unternimmt.
Ich unterstelle, die da offen sind und interessiert, die sind noch dran und die sagen, es gibt sowieso alles nicht, haben längst abgeschaltet.
Ja, aber ich schalte jetzt auch ab, weil ich finde auch, es wird fast zu weit, Caro, aber ich bleibe dabei. Es war noch, alles gehört dazu.
Absolut, finde ich auch. Aber jetzt machen wir hier an der Stelle einen Cut.
Ja,
ich und, bitte drum. Überlassen, das, euch da weiter in die Richtung zu denken und das vielleicht auch zu besprechen. Genau, mit dem Partner oder anderen Männern, wie auch immer, wie es beliebt. Und wir sagen für heute Tschüss und wir hören uns ganz bald wieder. Und wenn ihr Fragen habt, trotzdem noch zum Thema und darüber hinaus, dann schreibt uns an achkomm@rnd.de. Achkomm in einem Wort, @rnd.de. Wir freuen uns wie immer über eure Zuschriften.
Ja, und jetzt schreik, Entspannung für die Ohren.
Entspannung für die Ohren. Macht's gut, bis ganz bald.
Ciao.
Tschüss.